Detektor FM. Zurück zum Thema.
Sie wohnen in einer großen Stadt, dann atmen Sie im Schnitt deutlich schlechtere Luft ein als Leute im ländlichen Raum. Aber herzlichen Glückwunsch, immerhin bekommen Sie auch deutlich schneller einen Termin beim Lungenarzt. Und auch bei so ziemlich allen anderen Ärztinnen und Ärzten übrigens. Denn wer auf dem Land wohnt, wartet oft ewig lang auf Arzttermine und muss dann auch noch weite Wege zur Praxis zurücklegen. Ärzte im ländlichen Raum sind Mangelware. Ein Lösungsversuch, die sogenannten medizinischen Versorgungszentren, die an einem Ort ganz verschiedene Medizinerinnen und Mediziner bündeln sollen und das eben speziell auf dem Land, damit die Versorgung da vernünftig funktioniert, das ist die Theorie. In der Praxis sind aber noch ziemlich viele Menschen unzufrieden mit diesen Versorgungszentren und darum will ich jetzt wissen, wie sinnvoll ist dieses Konzept wirklich? Stefan Schröter von der bundesweiten Ärztevereinigung Hartmann-Bund, ich grüße Sie.
Ja, schönen guten Tag.
Das Problem ist ja simpel an sich. Ärzte auf dem Land sind rar, weit verteilt, schwer zu bekommen. Soweit Sie das heute beurteilen können, schaffen es die medizinischen Versorgungszentren schon, daran was zu verändern?
Nicht wirklich, muss ich sagen. Das war auch nicht die ursprüngliche Intention der medizinischen Versorgungszentren. Ursprüngliche Idee war, dass mehrere Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen unter einem Dach zusammenarbeiten können, was zuvor gesetzlich so nicht möglich war. Das Prinzip kurzer Wege sowohl für Ärzte untereinander als auch für die Patienten natürlich greifen sollte. Die Versorgung selbst, also dort, wo ärztliche, insbesondere fachärztliche Expertise knapp zu werden drohte, auf diesem Wege zu beheben, war nicht ursprüngliche Intention, ist darüber auch nicht erreicht worden. Das hat auch etwas damit zu tun, Stichwort ländlicher Raum, dass eben die allermeisten MVZs sich eben auch wiederum im städtischen Raum angesiedelt haben und nicht im ländlichen Raum. Also medizinische Versorgungszentren scheinen nicht das Instrument zu sein, um im ländlichen Raum die Versorgung zu verbessern.
Ja, über die Standorte können wir gleich nochmal genauer sprechen, aber dann verstehe ich zumindest schon mal, wenn ich mir zum Beispiel das Beispiel Sachsen angucke, wo immer mehr von diesen Versorgungszentren entstehen, der Ärztemangel aber unverändert bleibt, dass das Problem da eigentlich tiefer liegt, nämlich die blanke Anzahl der Ärzte, die auf dem Land praktizieren, ist immer noch zu klein. Bringt denn dann dieses Konzept auf der anderen Ebene was? Also sind Vorteile zu spüren in diesen Versorgungszentren, weil eben die Wege kürzer geworden sind, weil sich Ärztinnen und Ärzte fachübergreifend jetzt mehr austauschen können?
Nicht wirklich, die Zahlen sprechen dagegen. Man könnte zwar im ersten Anhub denken, dass etwa Doppeluntersuchungen vermieden werden etc., weil einfach die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten verbessert wird. Aber es sind ja per se nicht mehr Ärzte da. Man kann sich ja keine neuen Ärzte backen. Ich glaube, wenn man dort zu Lösungen kommen will, dann ginge das in erster Linie über Anreizsysteme, dass man etwa die Tätigkeit in unterversorgten Gebieten besser honoriert oder bis hin zur Entbudgetierung. Sie wissen sicherlich, dass ja doch die vertragsärztliche Tätigkeit einem Budget unterliegt, dass man dort flexiblere Lösungen kommt. Dann hat auch schon der Staat, die Staaten, also die einzelnen Bundesländer, bislang noch nicht alle, aber doch einige, die Möglichkeit ergriffen, eine sogenannte Landarztquote zu implementieren. Das greift aber erst in vielen Jahren, wenn die erste Kohorte der so Studierenden auch fertig sind mit ihrem Studium und dann in die Weiterbildung zum Facharzt hineingehen. Das wird also das Problem eher in die Zukunft etwas entschärfen können. Man muss sicherlich auch versuchen, über Patientensteuerung den Zugang zum System insofern zu regulieren, dass die Inanspruchnahme dann wirklich ausgewählt erfolgt und keine Inanspruchnahme des Systems durch vielleicht auch nicht so gravierende Dinge bis hin zu Banalitäten. Ich kann Ihnen sagen, die Notfallambulanzen sowohl der Praxen als auch der Krankenhäuser können davon ein Lied singen, dass also gar nicht selten eine Inanspruchnahme aus nicht wichtigem Grund erfolgt. Es gibt weitere kreative Lösungen, etwa mobile Arztpraxen, die dann übers Land fahren. Aber MVZs sind jedenfalls sicher kein Mittel zur Lösung der Versorgungsprobleme auf dem Lande, weil sie insbesondere eher im städtischen Raum angesiedelt sind. Es gibt noch ein zweites Phänomen. Das wird insbesondere innerärztlich diskutiert. Es ist nachweisbar, dass die Ärztinnen und Ärzte, die etwa in einem MVZ sich in einem Anstellungsverhältnis befinden, natürlich dort einen Arbeitsvertrag haben mit einer festgelegten Arbeitszeit, wohingegen der frei niedergelassene unternehmerisch-selbstständige Vertragsarzt, ich sag's mal salopp, arbeitet, bis der Arzt kommt, ja, also keinen festen Feierabend kennt und insofern sogar eben auch auf ein und demselben Vertragsarztsitz doch mehr Patienten versorgt als ein angestellter Arzt. Deshalb ist der angestellte Arzt nicht etwa weniger fleißig oder so, aber er ist, unterliegt einem Anstellungsverhältnis und damit einer arbeitsvertraglichen Regelung seiner Arbeitszeit betreffend. Gleichwohl wird eben auch in einem MVZ für einen angestellten Arzt ein Vertragsarztsitz in Anführungszeichen verbraucht. Der steht dann für niederlassungswillige Ärztinnen und Ärzte nicht mehr zu Verfügung.
Dann gehen wir aber nochmal weg vom ländlichen Raum und weg von den Versorgungsengpässen und sprechen allgemeiner über diese Versorgungszentren, weil ein spannender Punkt ist noch die Finanzierung. Dabei hat letzte Woche auch der Bundestag diskutiert. Konkret ging es um die Beteiligung von Privatinvestoren an den Versorgungszentren und darum, wie transparent das eigentlich ist. Finden Sie denn, dass Profitstreben in diesem Fall problematischer ist als zum Beispiel bei Krankenhäusern, die ja auch meist auf Gewinn gucken?
Es ist natürlich nicht ehrenrührig, auch nicht illegal, sondern durchaus legitim, dass man eine Unternehmung betreibt, auch mit der Zielsetzung, natürlich eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Kritik, die sich insbesondere aus der Ärzteschaft selbst in Richtung auf nicht ärztlich getragene MVZs entwickelt hat und immer stärker wird, die richtet sich in erster Linie gegen Träger, also Betreiber von MVZs, die nicht Ärzte sind und eben auch nicht Krankenhäuser sind, sondern sogenannte fachfremde Investoren. Also das sind Finanzinvestoren, die global sich umschauen und nach Anlagemöglichkeiten suchen. Das hat etwas mit der globalen Finanz- und Zinskrise zu tun, dass also es kaum noch auf dieser Welt hohe Renditen zu erzielen sind in Anlageformen, die wenig Risiko haben. Und diese globalen Finanzinvestoren haben nun schon das deutsche Sozialversicherungssystem in der gesetzlichen Krankenversorgung für sich entdeckt, wo eben mündelsicher hohe Geldbeträge durch eine gesetzliche Pflichtversicherung ins System kommt und insofern garantiert zur Verfügung stehen. Und das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Da beißt die Maus kein Faden ab, wenn man sagt, dass der primäre Betriebszweck einer mit einem solchen Investor ausgestatteten Einrichtung ist natürlich dann in der Tat die Erzielung von Rendite. Der primäre Betriebszweck einer Krankeneinrichtung, einer medizinischen Versorgungseinrichtung ist definitionsgemäß die Versorgung sicherzustellen. Und dabei bei gemeinnützigen oder öffentlich-rechtlichen Einrichtungen im besten Falle natürlich mit etwas Überschuss herauszukommen. Die Investitionskosten sollen ja bei den Krankenhäusern eigentlich von den Bundesländern zur Verfügung gestellt werden, was leider nicht der Realität entspricht.
Aber es geht eben nicht um Profit, Profit, Profit,
so ist es.
Wie es für manche anscheinend dann zu gehen scheint, wenn die in solche Versorgungszentren investieren. Ja. Da fand ich dann den Vorschlag der Linken ganz interessant, die im Bundestag ein Transparenzregister fordert. Da könnte man dann genau nachlesen, welche Geldgeber eigentlich wo beteiligt sind und hätte damit, wenn auch vielleicht das Problem noch nicht komplett gelöst, zumindest schon mal Transparenz. Wie finden Sie die Idee?
Die Idee finde ich an sich gut. Dann wüsste man wenigstens einmal, wer wo investiert ist. Das würde vielleicht auch mit Mythen aufräumen. Vielleicht ist die Situation ja gar nicht so, wie viele mutmaßen. Man würde mal Transparenz schaffen. Der Hintergrund dieser Forderung ist ja, dass man ja Einschränkungen, was die Tätigkeit von Fremdinvestoren in medizinischen Versorgungszentren anbetrifft, dass man dort nicht wirklich Einschränkungen vorgenommen hat, in dem Sinne, fachfremde Investoren einzuschränken, wie man es etwa bei den zahnärztlichen MVZs gemacht hat. Da haben wir nämlich eine ähnliche Entwicklung und es gibt eben leider Umgehungsmöglichkeiten auch für fachfremde Investoren. Der Kreis der MVZ-Gründer ist schon ab 2012 eingeschränkt worden, aber es gibt halt Umgehungsmöglichkeiten, sogenannte Private Equity Aktionen, wo also Krankenhäuser von fachfremden Investoren erworben werden, die dann als berechtigte Gründer von MVZs und zwar gar nicht nur in ihrem eigenen Sprengel, sondern im gesamten Bundesgebiet aktiv werden können. Das ist der maßgebliche Umgehungsweg, den fachfremde Investoren derzeit benutzen.
Was medizinische Versorgungszentren nicht schaffen, naja, den Ärztemangel im ländlichen Raum entschärfen, obwohl das manche Leute erhofft hatten. Trotzdem sind sie aus vielen Blickwinkeln eine gute Idee, gibt aber auch einiges noch zu diskutieren, zum Beispiel, wenn es eben um fachfremde Investoren geht, die hoffen, da richtig Geld rauszutragen. Das hat mir Stefan Schröter erklärt von der Ärztevereinigung Hartmann Bund. Ich danke Ihnen.
Gerne, gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.